Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Du bist der Daniel?
Guten Morgen.
Hallo. Ihr hört Insert Moin, habe ich schon gesagt. Du bist der Daniel. Ich
wiederhole mich. Hast du auch schon gesagt, ja.
Ist aber durchaus Absicht und gewollt, weil wir heute über ein Spiel reden, wo man genau dieses Gefühl hat, nach dem Motto, das habe ich doch jetzt schon irgendwie zweimal gespielt. Und Daniel, wir haben auch schon zweimal darüber gesprochen. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir heute über den dritten Teil reden, nämlich Assassin's Creed Chronicles, der dritte Teil in Russia, in Russland. Kam relativ zeitgleich raus mit dem Vorgängerspiel oder mit ein paar Wochen Abstand nur. Und der erste Teil, der war ein paar Monate davor. Da hatten wir uns ja auch schon unterhalten.
Ich habe sogar nochmal nachgeschaut. Also das war auch irgendwie ein komischer Release-Zyklus von
Release mit Rabauz, die neue.
Und zwar das China kam im April 2015 raus und ja. Dann war wirklich lange Pause bis Januar 2016. Da kam dann das India raus und dann direkt im Februar kam das Russia. Also so irgendwie wirklich wenige Wochen hinterher und zwischendrin aber so eine Riesenpause. Also das fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und war auch so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so ein bisschen das, naja, das ist jetzt schon relativ das Gleiche, das musst du jetzt nicht sofort spielen, ja. Da kannst du jetzt durchaus auch mal ein bisschen Pause einlegen, weil du hast ja gerade erst das India gespielt und jetzt das mehr oder weniger gleiche Spiel nochmal hinterher, weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt sofort dann Lust drauf habe und deswegen habe ich es dann auch erstmal ein bisschen liegen lassen. Und danach kamen dann auch alle drei Teile nochmal auf Disc raus, also Collection, auch für Vita, und ich habe es deswegen jetzt für Vita nochmal gespielt, also beziehungsweise den dritten Teil habe ich jetzt für Vita gespielt, weil wenn mal was auf der Vita rauskommt, das ist ja höchst selten, dann mache ich das eigentlich ganz gerne und ich finde es immer wieder schade, wenn ich dieses verstaubte Gerät mal irgendwie wieder aus dem Schrank hole und dann eigentlich immer denke, eigentlich ist es ein richtig schönes Ding, so ein schöner Handschmeichler, schöne Buttons, also so richtige, die haben ein schönes Feedback, liegt bequem in der Hand. Ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich habe auch noch den alten 3DS, also diese Urversion, diese kleine eckige, aber gefällt mir viel besser als der 3DS im Vergleich. Deswegen ist es manchmal immer so merkwürdig, warum sich manche Geräte dann durchsetzen und andere nicht, obwohl sie eigentlich auf dem Papier technisch und auch optisch und haptisch das bessere Gerät sind. Also schade, ja, dass die Vita
Display,
so gefloppt
ist. Das Display ist so super von der Vita, finde ich.
Richtig. Allerdings,
schön, groß,
ja.
Flächig. Und auch gestochen scharf. Ja, der New 3DS, der ist schon auch gut, aber die zwei Geräte kann man schwerlich miteinander vergleichen, vor allem vom Software-Katalog auch.
Das ist halt das, was auch ein bisschen der Vita das Genick gebrochen hat, dass da halt eigentlich wenig rauskam und Nintendo ist da halt einfach eiskalt. Ich meine, der 3DS hatte ja auch Startschwierigkeiten und die sind dann halt einfach eiskalt und ziehen ihre eigenen Produkte da durch und irgendwann wird schon zünden, so ungefähr. Also bei der Wii U hat man es ja auch gesehen. Also da hat es dann nicht gezündet, aber zumindest haben sie es halt versucht und haben gesagt, uns egal, wir bringen halt trotzdem unsere Spiele in regelmäßigen Abständen raus und wir brauchen keine Third Parties.
Und naja, und wir haben gestern erst über Fire Emblem gesprochen und allein so ein Spiel, das spielst du auf dem 3DS und denkst dir, geil, dafür hat sich's gelohnt, dieses Gerät zu kaufen und das hat der Vita ja mehr oder weniger gefehlt. Aber wir wollten gar nicht so sehr über Vita Colonia reden, sondern über Assassin's Creed Chronicles. Der dritte Teil, genau, du hast schon gesagt, da lagen jetzt einige Wochen dazwischen, auch von der Lust dazu, dieses Spiel zu spielen. Das merkt man ja auch, wie spät jetzt dieser Podcast über Russia kommt. Ich habe jetzt angefangen wieder zu spielen und dachte schon auch gleichzeitig wieder so, oh, das fühlt sich schon wieder ganz genauso an. Aber trotzdem haben mir die ersten beiden Spiele genug Spaß gemacht, als dass ich jetzt mich dann trotzdem wieder gefreut habe auf Russia. Mit ein bisschen Abstand war das dann auch okay. Und ich wusste auch wieder, warum mir die ersten beiden Spiele eigentlich ganz gut gefallen haben. Weil diese Machart, die Assassin's Creed DNA, nenne ich es jetzt mal, zu nehmen, und die einfach auf einen 2D-Plattformer runterzubrechen, die funktioniert für mich nach wie vor ganz gut. Auch wenn diese Kinderkrankheiten, die ersten beiden Teile hatte, jetzt im dritten auch nicht weg sind. Also wenn einem die nicht gefallen haben, dann wird einem der dritte auch nicht zusagen. Das ist schon sehr identisch eigentlich alles, bis auf das Setting.
Genau, also inhaltlich hat sich wenig geändert, vom Gameplay eigentlich auch nicht. Also das Spielprinzip bleibt da schon gleich. Vielleicht, wie gesagt, erklären wir es nochmal. Es ist halt so ein 2D-Stealth-Spiel. oder 2,5D, wie du das, glaube ich, damals auch genannt hast, oder wie es Ubisoft, glaube ich, auch genannt hat. Also so, es gibt eine hintere Ebene, man kann dann schon auch mal nach hinten krabbeln und sowas. Und ja, erinnert so ein bisschen an Mark of the Ninja und so, diese Kategorie, also mit Sichtkegeln in 2D und so, wo du ausweichen musst. Also das ist eigentlich alles wie gehabt. Und das Setting mit Russia fand ich eigentlich ganz cool. Also mich hat in diesem Fall jetzt eher das Setting interessiert, weil es spielt zur Zeit der russischen Revolution, also so 1918 rum. Es gibt einen neuen Charakter, Nikolai Orelov, beziehungsweise der ist eigentlich nicht neu, sondern den kennt man schon aus den Comics, wenn man mit den Assassin's Creed Comics firm ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht jeder. Und es ist auch keine Voraussetzung. Also man muss das jetzt nicht wissen, was in den Comics passiert ist, aber im Grunde ist der auch schon eigentlich in diesem Assassin's Creed-Universum bekannt.
Aber er war noch nicht in den Spielen zu sehen, also die Comics sehe ich eher als Sekundärliteratur.
Ja. Richtig, aber ist halt trotzdem auch irgendwie immer wieder krass zu sehen, wie das doch alles zusammenhängt. Ne? Also es gibt ja auch diese, von der hat Micha, glaube ich, mal erzählt, der hat die, glaube ich, sogar, diese Assassin's Creed Chronology oder wie die heißt, oder diese also im Prinzip so ein Band, der diese ganzen Informationen sammelt und immer wieder aktualisiert wird und irgendwie auch erklärt, welcher Assassine hängt wie mit wem zusammen und hier, weiß ich nicht, dann und dann war Ezio mal für 4 Wochen in Indien und hat dort den angelernt und sowas. Also es wird da alles erklärt. Das ist wirklich ein riesen Band, mittlerweile ein riesen Lore, wo alles irgendwie zusammenhängt. Aber gut, das Setting ist aber tatsächlich sowas, wo ich denke, das würde eigentlich auch auf den Hauptteil von Assassin's Creed ganz gut passen. Ne? Also dieses Russland, russische Revolution hätte ich mir eigentlich immer mal für so ein großes Assassin's Creed gewünscht, weil da kannst du halt total viel machen mit irgendwie Revolution und die Bolschewisten sind die Templer oder andersrum und die wollen irgendwie, der Zar ist eigentlich irgendwie Assassine und deswegen wollen die den stürzen und was weiß ich, und dann triffst du halt hier Lenin und Trotzki und halt diese ganzen berühmten, also da kannst du total viel machen, was das Setting angeht und es hat halt auch den Vorteil, es ist unserer Zeit halt immer noch mal einen Tick näher, also das heißt, man hat auch noch mal ein bisschen mehr Bezug zu diesen Charakteren, weil man halt irgendwie Lenin und Trotzki und wie sie alle heißen kennt.
Ja, also konkretes Beispiel, man ist halt auch in einer moderneren Stadt unterwegs, also man rennt durch Moskau, man läuft auf Zugdächern, man ermordet Wachen, indem man sich irgendwie an so zwischen den Gleisen hin und her, man läuft wirklich auch durch Städte, also es fühlt sich schon sehr modern an vom Setting und auch die Diskussionen und die Dialoge, die man da so hört, also die reden dann eben auch über irgendwelche Länder, die sich abspalten und unabhängig erklären und man schaltet so Sicherungskästen dann eben auch aus, um das Licht zum Beispiel zu deaktivieren, damit die Sichtkegel kleiner werden. Also es greift auch schön ineinander, so diese modernen technologischen Fortschritt da in das Spiel reinzubringen, dass die Assassinen das eben auch nutzen und sich dann eben halt hinter Zügen verstecken und so weiter. Oder mit dem Sniper schießt du dann auch mal Leute aus dem fahrenden Truck oder so raus. Ja? Also es fühlt sich schon ein bisschen moderner an als die anderen Assassin's Creeds vorher. Aber da gebe ich dir recht, das Setting trägt das Spiel auch hauptsächlich, weil die Mechanik ist halt so Hit and Miss. Also manche Missionen machen total Spaß und sind super klasse und funktionieren gut und fluffig. Und dann sind wieder so Missionen dabei, Robin hat es, glaube ich, auch letztes Mal erwähnt, die halt so ein arg enges Zeitfenster haben oder wo du immer wieder einen blöden Checkpoint hast, der dich viel zu weit zurücksetzt und das Spiel einfach von dir eine gewisse Reihenfolge erwartet, wie du dieses Spiel löst. Und wenn du dich nicht genau daran hältst und genau die Wachen in der richtigen Reihenfolge erledigst oder so, wo es dann sehr nervig und frustig auch werden kann. Und da ist Rush ja auch kein Deut besser. Ich fand sogar stellenweise ein bisschen frustiger als die Vorgänger.
Es ist deutlich actionreicher als die ersten beiden Teile, ne? Und man hat ständig irgendwie Sniper-Sequenzen, irgendwelche Verfolgungsjagden, irgendwas, wo du wegrennen musst. Dann hast du ganz oft diese Level mit Zeitbegrenzungen und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, warum wurde denn das, was man in den Vorgängern schon nicht so mochte und was auch viele kritisiert haben, dass sie gesagt haben, ja, also diese komischen Fluchtsequenzen, die halt wirklich darauf hinauslaufen, dass du irgendwie keinen Fehler machen darfst. Also du hast keinerlei Spielraum für mal einen Fehler, sondern du musst die im Prinzip auswendig können. Jeder Sprung, jede Kletterpassage, alles muss sitzen. Und sobald du einmal irgendwie an so einem Kletterding so hängen bleibst, also es nicht schaffst, irgendwie da drauf zu springen, sondern er sich so an der Kante festhält und dann erst hochspringt, hast du im Prinzip schon verloren, weil dann kannst du es nicht mehr schaffen. Also die sind wirklich so knapp bemessen, dass du eine Fluchtsequenz, eine Kletterpassage, die, sagen wir mal, 30, 40 Sekunden dauert, nur schaffen kannst, wenn du wirklich jede einzelne Bewegung perfekt auswendig gelernt hast oder sie perfekt triffst. Und das finde ich irgendwie so schade, weil das sorgt halt für ganz viele so Trial-and-Error-Sequenzen, wo du einfach sagst, die kannst du gar nicht beim ersten Mal schaffen, weil du nicht weißt, wo du lang musst. Und das musst du musst erst nach und nach dich mehr oder weniger durchsterben, bis du dann irgendwann mal weißt, ah, okay, so muss ich da durchkommen und jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt kann ich sozusagen üben, bis ich den perfekten Run hinbekomme. Und
ja, wenn man den dann schafft, dann fühlt sich das schon ganz gut an, aber der Weg dahin macht selten irgendwie so richtig Spaß, weil man sich so denkt, okay, also wegen Beispiel im Hintergrund fährt ein Zug und deine Mission ist, schaffst rechtzeitig diesen Parcours zu erledigen, über Stock und Stein und durch irgendwelche Wände durch und an Häuserwänden entlang und um diesen Zug noch zu erwischen. Also ganz am Ende ist halt eine Plattform und du hüpfst auf den fahrenden Zug. Schön gemacht und sieht auch beeindruckend aus, aber es ist halt so frustig, weil dich verfolgt dann gleichzeitig auch noch ein Lichtkegel, wo dann ein Maschinengewehr dich irgendwie auch noch von der Wand runterballert, wenn du irgendwie eine Sekunde zu lang gebraucht hast. Und das ist total unnötig eigentlich, dass dieses Spiel dir diesen Druck gibt, weil es ist ja immerhin noch ein Schleichspiel. Also ja, auch so diese, mal eine Actionsequenz zwischendurch, finde ich, kann so ein Spiel schon auflockern, aber sie haben halt irgendwie diese Fruststellschraube zu hoch gedreht und das war in den Vorgängerspielen auch schon so.
Aber ich verstehe nicht, warum man das, was tatsächlich eigentlich der uncoolste Part an den Vorgängern war, warum das über alle Teile Stück für Stück ausgebaut wurde. Also es gab ja schon in dem ersten Teil, in China gab es so eine Verfolgungssequenz. Und da haben schon alle gesagt, ja, also die war nicht so cool. So, dann
kamen die anderen Spiele schon fertig wahrscheinlich.
Ja, das wahrscheinlich war, vielleicht war das Problem irgendwie und dann oder es haben da unterschiedliche Teams dran gearbeitet, die dann jeder einen Teil gemacht hat und dann haben sie irgendwie gesagt, scheiße, jetzt finden Leute diese Verfolgungssachen gar nicht so cool, aber das Team, was den letzten Teil konzeptioniert hat, hat auf einmal viel mehr von diesen Verfolgungssequenzen und Sniper-Missionen und Trial-and-Error-Sachen reingebaut und jetzt können wir es auch nicht mehr bremsen, so ungefähr. Also deswegen, wenn man mich jetzt fragen würde, mir das Gewehr auf die Brust legt, dann würde ich sogar sagen, der dritte Teil ist eigentlich der schwächste, weil da hat mir das im ersten Teil einfach mehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach dran liegt, dass beim ersten das Spielkonzept noch neu war und man deswegen das einfach ignorieren konnte oder drüber weggesehen hat, was der für Schwächen hatte. Und dann im zweiten war es so, ah ja, okay, gleiches nochmal, ist schon nochmal okay, weil neues Setting und so. Und beim dritten war es dann einfach so dieses, oh, nochmal das Gleiche. Und es ist immer noch ein Spiel, was mir Spaß gemacht hat. Ich hab's auch durchgespielt. Aber am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, war es nur noch so mein persönlicher Ehrgeiz, dass ich gedacht habe, komm, jetzt, da beißt du dich jetzt durch. Von dem Spiel lässt du dich jetzt nicht unterkriegen. Aber ich habe schon auch zwischenzeitlich einfach so Momente gehabt, wo ich dachte, also nee, sorry, jetzt habe ich diese Fluchtsequenz, die habe ich jetzt irgendwie 15 Mal probiert und jetzt habe ich keine Lust mehr, dann habe ich die Vita einfach weggelegt. Also, und das hat sich leider jetzt über die Serie angehäuft, dass du sagst, hey, im dritten Teil, der dann eigentlich das große Finale sein sollte, ist gerade dieser Frustteil am meisten vorhanden.
Ja, vor allem auch dann nicht nur die Fluchtsequenzen, sondern es gibt ja dann auch relativ viele Szenen, in denen du gar keine Freiheit hast, was du machen sollst. Also wenn du durch normale Levelabschnitte läufst, dann kannst du die Wachen entweder betäuben, du kannst sie erschießen, ein bisschen laut, du kannst auch den Alarm auslösen, wenn du schnell genug bist und keiner erwischt dich dabei, dann kannst du eben auch ein bisschen rumpelig durch das Spiel dich schlachten. Kämpfen lohnt sich nach wie vor nicht so wirklich, also da bist du einfach zu schwach dazu. Die meisten Gegnertypen erstechen dich irgendwie auch relativ schnell mit ihrem Gewehraufsatz. Das Kämpfen steht hier nie im Vordergrund. Das war bei den anderen beiden Spielen ja auch schon so. Das war immer nur die absolute Notlösung. Und wenn mehr als einer kommt, hast du eigentlich gar keine Chance mehr. Aber du hast zumindest eine gewisse Freiheit. Aber ganz oft bist du dann in solchen, ich nenne es jetzt mal Arenen, auch wenn wir jetzt hier im 2D-Modus denken, wo dann dran steht, töte 24 Wachen. Ja, und dann musst du alle 24 oder 25 Wachen, die in diesem Zuglevel existieren, musst du erledigen. Du kannst nicht irgendwie dich entscheiden und sagen, okay, den betäube ich jetzt, an dem schleiche ich mich vorbei, ich muss ja nur ans Ende vom Zug kommen, sondern ganz oft ist es so, töte alle Wachen, ansonsten geht's nicht weiter.
Und noch dazu kommt hinschwerend, dass es oft so ist, dass du Insta tot bist, genau, sage ich jetzt mal. Also sprich, sobald dich einer irgendwie sieht, heißt es, ja, die haben dich entdeckt und deswegen ist das Level vorbei.
Und ganz oft ist es so überraschend und wie gesagt, kein Platz für Fehler, dass du auch nicht mal eine Sekunde noch Zeit hast, diese Leiche dann wegzuräumen, weil die hat sich vielleicht doch irgendwie zu früh umgedreht, du erwischt es aber gerade noch, die im Kampf zu erledigen und dann willst du die Leiche wegräumen und suchst, wo ist jetzt die nächste Kiste, wo kann ich die Leiche hinräumen. So viel Toleranz gibt dir das Spiel gar nicht. Das ist irgendwie schade. Also da ist das Spiel so eingequetscht in das eigene Korsett, was dann aber auch irgendwie nicht schnell genug wieder lädt. Also was ich vorhin schon gesagt habe, die Checkpoints sind manchmal okay an vielen Stellen, aber ganz oft hast du so eine Sequenz, wo du denkst, oh nein, jetzt muss ich nochmal 4 Wachen vorher erledigen, bevor ich mich überhaupt dran machen kann an diese 5. Wache, die zu üben, was ich bei der machen soll. Also manchmal ist es ja nicht immer gleich ersichtlich, wenn da 2 Leute stehen und da ist irgendwie ein Telefon, dann musst du erst irgendwie so das Timing richtig rausfinden. Also du musst im oberen Raum die Wache erledigen, musst dann übers Fenster hochklettern, dort oben das Telefon aktivieren, damit die Wache unten aus dem Dialog rausgeht und quasi wegläuft zum Telefon, damit du Zeit hast, den anderen zu erledigen. So, dann machst du das und stellst dann fest, ja scheiße, der dreht sich ja dann immer noch direkt um. Und dann kommst du nach dem 10., 15. Mal drauf, ach so, ich habe ja noch so eine Spezialfähigkeit, den Helix Dagger, also wo du dann quasi so diese Assassin's Creed Fähigkeit mit diesem dass du halt eben in einer Erinnerungssimulation bist, nutzen kannst und diese Wache aus der Realität sozusagen entfernen kannst.
Genau, das heißt, die löst sich einfach auf
dann. Du kannst sie töten und kannst sie dann sozusagen auflösen. Fand ich irgendwie eine blöde Idee für dieses Spiel, weil das dann so was von dem Stealth-Charakter wegnimmt, ja, das so irgendwie so zu timen, aber es ist halt eine Spezialfähigkeit, aber die habe ich an einer Stelle zum Beispiel vergessen, dass ich die habe, weil die erst kurz davor irgendwie erklärt wurde und dann habe ich an dem Moment aufgehört zu spielen und 2 Tage später weitergespielt und dann habe ich vergessen, dass ich diese neue Fähigkeit habe und ich habe diese Stelle 20 Mal probieren und ich habe nicht rausgefunden, wie man diese Stelle schaffen kann, bis mir dann wieder nach einer halben Stunde einfiel, dass ich diese blöde Fähigkeit habe. Und dann habe ich gemerkt, ohne diese Fähigkeit geht's an der Stelle nicht weiter, obwohl ich halt ganz viel rumexperimentiert habe und versucht habe, das anders zu lösen. Aber es war so immer, zack, tot, Mission neu starten und ich musste immer wieder von vorne anfangen in dieser Sequenz. Und solche Dinge sind dann halt unnötig frustig.
Ja, ich bin sehr beruhigt, dass es dir auch so ging. Ich war irgendwie nicht sicher, ob es einfach an mir liegt, ob ich mittlerweile zu blöd bin oder ob es einfach an der Vita-Version liegt, dass ich halt sage, okay, die Vita steuert sich halt einfach nicht so präzise. Man hat halt trotz des Bildschirms, den wir am Anfang gelobt haben, nicht die ganz große Übersicht, wie man auf einem großen Fernseher spielt. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht da dran, dass du einfach irgendwie hier diese Fruchtsequenzen drin hast und steuert sich auf der großen Konsole dann ganz normal. Aber da bin ich ja dann wirklich erleichtert, dass es dir dann auch so ging. Ja, fand ich auch irgendwie blöd, dass das dann teilweise wirklich in so echten Frust ausartet. So dieses, du musst es dann 15 Mal probieren. Und leider hat man auch dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt oder wie man das beschreiben soll, aber das kennt jeder Spieler. Du machst irgendwas in einem Spiel und es klappt sofort auf Anhieb und dann stirbst du danach und wirst auf einen Checkpoint zurückgesetzt, der vor dieser Aktion liegt, die auf Anhieb geklappt hat. Und auf einmal klappt sie nicht mehr. Also und dann musst du die erst wieder 3-4 Mal probieren und sagst so, das gibt's doch nicht. Ich hab doch vorhin, hat es doch genau geklappt. Ich habe irgendwie hier das Telefon angerufen, dann ist die eine darüber gelaufen, dann habe ich den gemeuchelt, habe ich hier eine Kiste versteckt und dann kam der andere auch her und dann habe ich den auch gemeuchelt. Und auf einmal im zweiten Anlauf oder im dritten, vierten klappt's auf einmal nicht mehr. Und du bleibst an einer Stelle hängen, von der du eigentlich schon gedacht hättest, dass du sie geschafft hast. Und das ist halt tatsächlich ein bisschen schade dann. Was ich aber noch tatsächlich zum Grafikstil sagen wollte, da haben wir noch gar nicht viel dazu gesagt, den finde ich tatsächlich wieder sehr gelungen. Also, dass sie alles in so entsättigten Farben und dieses komplette, du bist irgendwie Moskau und ihr Jakaterinenburg und so, das ist wirklich cool dargestellt, weil es halt wieder so einen stilisierten Grafikstil hat, also sprich, es ist alles in grau und nur durch so bestimmte rote Elemente. Der Himmel ist oft so komplett rot gefärbt. Teilweise hat der Himmel so ein gestreiftes Muster drauf. Das heißt, es wirkt teilweise wie so ein Ausschnitt aus so einem russischen Propagandaposter, so wie die damals halt aussahen. Und das finde ich tatsächlich einfach cool, dass sie sich da von irgendwie der Idee gelöst haben, dass das irgendwie realistisch aussehen muss, sondern schon irgendwie schön stilisiert. Mich stört auch nicht, was Robin ja das letzte Mal kritisiert hat, dass da halt dann diese HUD-Elemente drin sind. Das hat ihn ja das letzte Mal extrem gestört.
Nee, fand ich auch nicht stört.
Nee. Genau. Die Vita, muss man ehrlicherweise dazu sagen, die kämpft ab und zu so ein bisschen mit der Technik. Also da merkt man schon, dass das Spiel nicht für Vita primär programmiert wurde, sondern halt eigentlich von einem PC oder von den Konsolen runterkommt und hat ab und zu Pop-up, ganz selten ruckeln die Level so ein bisschen, aber es ist im ja noch aushaltbaren Bereich. Es ist noch nicht so, dass man sagt, es ist ja unspielbar, aber sicherlich nicht die beste Plattform. Und was ein bisschen schade ist, es ist kein Cross-Buy und kein Cross-Save.
Ja, ein bisschen unnötig, gell? Also wenn man das sowieso schon als Dreier-Collection für die Vita dann rauskommt und man hatte die irgendwie schon auf dem PSN, hätten sie ruhig machen können. Verstehe ich auch nicht, was da immer dieses Problem ist.
Ja, und die kam ja auch zeitgleich raus. Es wäre ja was anderes, wenn man jetzt sagt, die Vita-Version kam raus und ein Jahr später wird das Ding dann nochmal auf PS4 portiert oder sowas. Dann sagt man halt, ja gut, das ist dann quasi ein Re-Release oder ein HD-Remake oder irgendwie sowas. Aber wenn die zeitgleich rauskommen, finde ich, hätte man da schon irgendwie sagen können, zumindest ein Cross-Buy. Also wenn sie sagen, okay, das mit dem Cross-Save geht aus technischen Gründen nicht, also kannst deinen Spielfortschritt nicht mitnehmen, dann geschenkt. Aber dass man zumindest das Spiel dann auf beiden Plattformen kommt, hätte man schon mal machen können.
Ja. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Grafikstil. Das finde ich wirklich auch bei den drei Spielen toll, dass die so komplett unterschiedlich aussehen. Also das Setting unterstreicht es ja und vor allem im Vergleich zu India, was ja knallbunt war und diese Holi-Farben-Festival quasi zelebriert hat und alles so ein bisschen Bollywood übertrieben bunt war und auch von der Stimmung merkt man das, dass man jetzt eben in einer düsteren russischen Großstadt ist. Also man sieht wirklich den Unterschied und am Anfang dachte ich, boah, jetzt ist alles wirklich nur grau in grau. Das mutig, dass die Designer sich das quasi so getraut haben. Ja? Also die haben ja wirklich die Farben komplett rausgenommen, fast schon. Am Anfang denkt man wirklich, man spielt fast ein Schwarz-Weiß-Spiel. Wenn dann nicht so diese Mirror's Edge-artigen roten Hinweismarkierungen wären. Aber es wird ein bisschen bunter mit der Zeit auch. Also gerade wenn man innerhalb von Gebäuden sich bewegt, da ist es dann nicht mehr so ganz grau in grau, aber hat halt trotzdem noch einen sehr reduzierten Farbstil. Und die Zwischensequenzen, die sind auch wieder sehr schön gemacht. Denn so, wie du schon gesagt hast, die haben noch mehr diesen Propaganda-Poster-Stil. Und auch die Fonts, die dann benutzt werden und eingeblendet werden, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Vor allem so in der Kollektion jetzt. Also alle drei Spiele haben so ihren ganz eigenen Charakter, optisch. Nur spielerisch unterscheiden sie sich halt nicht so krass. Was ich aber gut finde bei Russia, fand ich diese Auflockerung mit dieser, dass man den Charakter wechselt. Also es gibt Missionen, du findest dann eben eine Zarentochter war das, glaube ich, gell? Und die, mit der steuerst du dann auch stellenweise das Spiel. Und da gab es richtig schöne Sequenzen, dass du eben einerseits eben kurz mal den Nikolai spielst, dann mit dem Sniper siehst du durch das Sniper-Fernrohr, siehst du quasi die, wie heißt sie? Ich weiß ja gerade nicht, wie sie heißt.
Anna.
Die Anna, genau. Und siehst, wie sie da an so einer Hauswand lang klettert und sniperst ein paar Wachen weg. Und dann schaltet es wieder um und du spielst mit Anna diese Sequenz dann weiter und öffnest dann Fenster. Sie sagt, da sind irgendwie zwei so Wachen und dann sagt sie, wir müssen das Fenster öffnen für Nikolai. Und dann drehst du an so einem Schalter, die Fenster gehen auf und du siehst, wie die zwei Wachen weggesnipert werden. Und solche Sequenzen, die fand ich wieder sehr cool, weil das war was wirklich Russia neu gemacht hat.
Das fand ich auch cool, dass es da die Charaktere gewechselt hat. Und was ich ja auch immer bei Assassin's Creed sehr gern mag, ist, dass das irgendwie so ein bisschen an die Realität oder an wahre Gegebenheiten angelehnt ist, aber dann doch irgendwie so eine eigene Version der Vergangenheit erzählt. Ne? Also diese Zahntochter, ohne jetzt zu verraten, wer das wirklich ist, aber man kennt die, die gab's auch, das ist historisch belegt, aber das Spiel findet da einen Weg, die Geschichte so ein bisschen Alternate History-mäßig irgendwie anders weiterzuerzählen und so. Ja. Das ist ja durchaus bei Assassin's Creed immer üblich. Das hast du ja auch in den Hauptspielen, so dieses, dass dann irgendwie Charles Dickens irgendwie den Assassinen geholfen hat oder irgendwie der und der hier. Machiavelli hat irgendwie das gemacht oder Michelangelo hat Maschinen für die Assassinen gebaut und so Zeugs. Also dieses echte verbriefte historische Personen, die dann aber halt so ein bisschen anders in die Geschichte eingewoben werden. Das finde ich tatsächlich auch immer sehr reizvoll. Und
das gelingt diesen 2D-Spielen auch ganz, ganz nett. Bei India waren wir uns ja einig, dass es ein bisschen zu albern quatschig gewesen ist, aber auch der Charakter einfach mit seinen One-Linern irgendwie so ein bisschen fehl am Platz wirkte als Assassine, fand ich.
Ja, der war komisch.
Nikolai ist so ein richtig grummeliger Typ dagegen mit dem schicken Tom Selleck Gedenkschnauzer.
Das ja, gut, passt Tom, schon ganz gut so. Tom Selleck kann man auch sagen. Ich hätte jetzt eher gesagt hier Stalin Bart, ja, aber
ich musste da auch an Tom Selleck denken, ich
weiß. Okay.
Aber es ist auch nicht sehr erhellend, aufhellend, dieses Spiel. Also diese trübe Stimmung, die transportiert sich schon rüber. Also es macht schon Spaß, aber es hat trotzdem immer so ein bisschen so diesen deprimierenden Charakter, dieses ganze Spiel. Mhm. Das war India schon irgendwie bunter und schöner durchzulaufen auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, diese Revolution, obwohl es halt eigentlich nur ein 2D-Spiel ist und auch relativ wenig Handlung. Es hat halt dieses klassische, wir erzählen dir kurz was in 15 Sekunden und dann musst du eine Mission durchspielen von mehreren Minuten und dann kriegst du wieder 15 Sekunden Sequenz, in der Handlung erzählt wird und die eigentlich dir auch oft nur so einen Rahmen, die jetzt erklärt, warum du jetzt zum Bahnhof musst oder sowas. Mhm. Also es heißt, viel Story steckt da nicht drin, aber trotzdem kommt schon so ein bisschen so eine beklemmende Stimmung rüber. Ja, das stimmt. Gut, was soll man noch was irgendwie sagen zu dieser Boxed-Version? Weil ich habe jetzt gerade noch mal parallel nachgeschaut. Die kriegt man mittlerweile für so 25 bis 30 Euro für alle Plattformen. Also jetzt für Xbox One, für PS4 und für Vita. Mhm. Das heißt, im Grunde, wenn man jetzt noch gar keinen Teil kennt, dann lohnt sich's wirklich, jetzt diese Boxed-Version einfach nicht nochmal zu holen, weil da kriegt man dann 3 Spiele, auch wenn wir jetzt gesagt haben, ja, leider lässt die Qualität oder zumindest so die gefühlte Qualität, vielleicht liegt's auch einfach wirklich daran, dass man halt jetzt zum dritten Mal das gleiche Spiel gespielt hat und einfach nicht mehr so begeistert ist. Vielleicht wäre es andersrum genau besser gewesen, fällt mir gerade ein, so, wenn man jetzt gesagt hätte, hey, wir hätten Russia zuerst gespielt und hätten gesagt, ja, coole Idee, total geil, wir wünschten uns aber, sie würden die Schleichpassagen noch ein bisschen mehr ausbauen und weniger auf dieses frustige Zeug setzen und dann kommt am Ende so das Highlight dann raus, was dann irgendwie mit China so den Höhepunkt der Serie darstellt.
Das ist ja auch nur unsere Erinnerung. Also ich kann es irgendwie ganz schwer sagen, welcher Teil jetzt mehr Schleich hatte, aber ich glaube auch, dass China da noch ein bisschen mehr in die Mark of the Ninja-Ecke
geht. Also China war definitiv, das hat nicht nur was mit Erinnerung zu tun, sondern es war definitiv mehr Schleichsequenzen und auch mehr so, entscheide dich selbst. Willst du oben lang gehen oder willst du unten lang klettern? Versteckst du dich hier in der Kiste oder da hinter der Säule? Also da hatte ich irgendwie das Gefühl, da war mehr Bandbreite an Möglichkeiten in jedem Level. Und hier hat man in 90% der Fälle einfach nur die Möglichkeit, an einer Stelle durchs Level durchzukommen und auch sekundengenau das so zu machen, wie die Entwickler das vorgesehen haben. Und dann, wenn du das nicht schaffst, dann musst du es halt nochmal probieren. Ja.
Es gibt aber auch wenig Grund, die Kollektion dann als Ganzes zu spielen. Also die hängen halt einfach auch nicht miteinander zusammen so richtig. Klar, lose gibt's ja schon irgendwie Verknüpfungspunkte, aber man hat keinen Mehrgewinn, wenn man alle 3 Teile gespielt hat, dass man dann irgendwie einen Secret Ending oder sowas freischaltet oder mit irgendwie noch eine Sequenz mit Ezio sieht oder sowas gibt's leider nicht. Hätte ich jetzt auch irgendwie noch cool gefunden, dass man, wenn man eben dieses Spiel durch alle 3 Spiele begleitet hat, dass dann sich irgendwas noch so als Belohnung freischaltet oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ein bisschen mehr miteinander verwoben sind, vielleicht, dass es irgendwie, dass man danach erkennt, warum man diese 3 Kapitel jetzt gespielt hat. Weißt du, sowas hätte mir jetzt noch so typisch Assassin's Creed gefehlt, dass man sagt, okay, die Mechanik macht Spaß, deswegen spiele ich es, aber am Ende gibt es noch so ein kleines Zuckerl für die Leute, die sich dann doch irgendwie für die Lore interessieren. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, jetzt ehrlich gesagt. Das sind schon 3 separate Spiele oder eben eigentlich fast das gleiche Spiel mit ein bisschen unterschiedlichem Fokus auf Action und Stealth, aber eben mit 3 interessanten Settings. Und wenn einem das Spaß macht, wenn einem diese alternativen Settings von Assassin's Creed Bock machen, dann lohnen die sich schon. Aber wenn man jetzt erstmal reingucken würde, würde ich auch sagen, fang mit China an. Definitiv.
Würdest du? Naja, gut, wahrscheinlich schon. Also, weil ich habe ja jetzt tatsächlich eher empfohlen, die andere Reihenfolge zu wählen und zu sagen.
Nee. Ich würde mit China anspielen, weil das war immer noch irgendwie der Teil, der am besten funktioniert hat für mich.
Klar, wahrscheinlich ist das Problem, wenn man die andere Reihenfolge, also wenn man sie in umgekehrter chronologischer Reihenfolge, wie sie erschienen sind, spielt, dann hat man halt das Problem, man fängt mit dem frustigsten Teil an und hat da dann vielleicht schon keinen Bock mehr und dann schafft man es gar nicht erst bis zu China, weil man da irgendwie sagt, nee, das ist mir zu, ja, stimmt.
Und das ist fand ich auch am unfairsten jetzt, was wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen hatten. Wenn man damit anfängt, ist, glaube ich, ein bisschen frustig.
Ja. Na gut.
Gut. Aber trotzdem finde ich, dass Ubisoft da dranbleiben sollte an dieser 2D-Assassin's Creed-Formel. Es kommen ja eh im Grunde weniger Assassin's Creed als die Jahre davor, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben,
finde ich. Mit weniger meinst du null aktuell?
Oder? Ja, ja, klar, also weniger vom Zyklus her. Ist ja nicht so, als hätten sie es eingestellt.
Nee, aber ich bin's auch mal gespannt, wie lange die Serie da Pause macht. Also ob es dann schon nächstes Jahr einen neuen Teil gibt oder ob es jetzt wirklich mal so eine ganz lange kreative Pause ist oder... Aber spannend. Aber ich habe mir überlegt, das habe ich in dem Shutven-Podcast ja auch gesagt, weil Shutven hatte ja diese, das Level bewegt sich nur weiter und die Zeit läuft nur weiter, wenn du dich auch bewegst. Und du kannst auch jederzeit zurückspulen. Das heißt, du kannst Sachen, die du gemacht hast, irgendwie rückgängig machen und alles wieder auf Anfang setzen. Aber nicht halt das komplette Level, sondern halt nur so lange, wie du halt zurückspulst. Also wenn du jetzt mal irgendwie einen Fehler machst, spulst du halt 5 Sekunden wieder zurück und kannst es dann halt nochmal probieren. Ja. Und wenn sie diese Idee einfach von Shutven klauen würden, sage ich jetzt mal lapidar, sich davon inspirieren lassen würden. Das ist vielleicht der schönere Ausdruck. Dann fände ich das eigentlich ganz cool. Und dann hätte man auch diese Frustsequenzen halt in hier Russia total leicht entschärft. Weil Du siehst zwei Wachen, gehst dahin, machst irgendwie den ersten weg, wirst dann vom zweiten gesehen und dann sagst du, okay, so kann es nicht gehen. Also mal kurz 10 Sekunden zurückspulen, neuer Versuch. Oder dieses, ach scheiße, wenn ich hier rausgehe, dann kommt ja hier in dem Moment die Wache aus der Tür raus und sieht mich. Also wieder zurückspulen, in der Deckung sitzen bleiben, die Wache vorbeilaufen lassen und dann erst aushuschen. Ja. Und dann hast du halt diese frustigen Part, dass du immer wieder von dem gleichen Checkpoint anfangen musst, einfach komplett entschärft, weil du halt so durchspielst. Es ist natürlich nicht mehr das gleiche, ja, fluffige Spieldings, dass du halt sagst, okay, wenn ich es dann aber auch mal geschafft habe, habe ich es auch in einem Durchlauf durchgespielt, sondern es ist halt so eher dieses Zerstückelte, immer wieder so probieren, zurückspulen. Das ist halt eine andere Art von Spiel, aber warum das nicht auch mal irgendwie übernehmen.
Es würde ja zum Assassin's Creed Setting auf jeden Fall dazu passen, dass man eben sagt, das ist halt so eine Fähigkeit von dem Gerät, in dem du drin liegst, genauso wie mit diesem Helix-Dagger-Attacke könntest du es genauso gut erklären. Wobei ich dann wieder denke, wenn sie schon diese Rückspulfunktion machen, dann macht doch bitte ein 2D Prince of Persia Sands of Time. Aha. Da würde das nämlich noch viel besser passen. Da könnte man sich noch stärker wieder auf die Wurzeln von Prince of Persia zurückbesinnen. Und das würde einfach perfekt passen, aber das hatten wir ja letztes Mal auch schon angesprochen, dass einfach die Rechte von den Lizenzen für Prince of Persia, da müssen sie halt mehr abgeben. und deswegen machen sie halt es einfach jetzt Assassin's Creed als Prince of Persia. Aber schade, ich fände diese Sense of Time-Geschichte mit 2D Prince of Persia wär perfekt dafür geeignet.
Hey, wieso müssen sie da mehr abgeben?
Weil es ja nicht eine ganz eigene IP ist.
Ach so, Lizenzkosten. Ja. Jetzt, ich dachte, ich... Okay, ja.
Assassin's Creed Geld halt komplett selber.
Nee, passt alles schon. Ich habe jetzt gerade im Kopf den Sprung zu, dass du mit abgeben Geld abgeben meinst. Der Teil hat mir gefehlt und dachte mir so, was müssen die da abgeben? Aber ja, stimmt. Ja gut, aber das erste Assassin's Creed war ja tatsächlich auch ein Prince of Persia Spiel lange Zeit. Wurde als
Prince deswegen entwickelt, um eine eigene Marke zu kriegen, die diese Aspekte abbedient.
Nee, es wurde als neues Prince of Persia angefangen zu entwickeln und irgendwann hat man gesagt, das geht jetzt eigentlich schon weit weg und so und das könnte eigentlich eine eigene große Marke werden. Und dann hat man gesagt, ja, dann machen wir ein eigenes Spiel draus. Und es war immer geplant, dann eigentlich 2 Serien zu haben, dass man das Prince of Persia schon weiterführt. Also das hat irgendwo Jade Raymond, glaube ich, mal in einem Interview erzählt, dass sie gesagt haben, sie haben halt am Anfang wirklich mit dem Plan oder mit dem Auftrag angefangen, entwickelt ein neues Prince of Persia, am besten Open World und überlegt euch da mal was. Und irgendwann im Laufe der Entwicklung haben sie festgestellt, hey, da könnten wir eigentlich eine eigene Marke draus machen.
Ja.
Und,
verständlich, ja. Aber schade. Schade für Pop.
Ja, dass das auch nicht mehr weiterkommt oder weitergeht, finde ich auch schade. Ja.
Eben. Und deswegen glaube ich eben, dass diese 2D-Ebene genau das Richtige wäre, da wieder Prince of Persia einzubauen. Naja. Wir haben es gesagt, gell? Hier.
Sie hören You heard it here first. Ja. Wenn es nächstes Jahr auf der E3 angekündigt wird, dann können wir wieder irgendwie auf Twitter schreiben, so, ja, hier, guck mal, ist der Podcast von vor 9 Monaten, in dem haben wir das schon vorausgesagt. So wie bei Deus Ex Go. Genau. Alles klar, dann, ja.
Ja, das war's mit dieser Trilogie. Ich bin gespannt, ob es da weitergeht. Und wir hören uns morgen.
Genau, bis dann. Ciao.